Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Wir sprechen hier über True Crime, die Abgründe der menschlichen Psyche und manchmal auch über unerklärliche Mysterien. Und wir gehen auf Tour, um das direkt ganz am Anfang einmal abzuhaken, diesen Programmpunkt.
Wie verrückt, dass du das jetzt direkt ansprichst.
Ja, ich dachte, ich mache direkt eine Überleitung, damit du direkt anfangen kannst mit dem Hausmeistern und danach kannst du dich zurücklehnen und einfach der Folge lauschen.
Fabelhaft. Es geht los am 27. Oktober in München, dann geht's weiter am 29.10. in Stuttgart, am 5.11. in Leipzig, am 15.11. in Hannover, am 23.11. in Berlin, am 24.11. in Hamburg und am 29.11. in Köln. Und unser großes Finale machen wir dann am 3.12. in Frankfurt. Und wir freuen uns sehr und haben richtig, richtig Bock.
So
wir werden euch bei Zeiten noch erzählen. Es gab wieder, ist der erste Fall für die Tour immer verflucht. War beim
letzten
Mal
es war
auch
so schlimm.
wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erzählen dazu, aber das bei Zeiten.
Genau, alles zu seiner Zeit. Wo es Tickets gibt, seht ihr in der Folgenbeschreibung, haben wir euch da verlinkt und auch in unserem Linktree, da kommt ihr direkt auf die Seite zum Ticketverkauf.
Yes, wir freuen uns sehr auf euch.
So ist es. Jetzt wollen wir euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Wir machen heute weiter mit unserer Reihe zum Themenkomplex Michael Jacksons Tod. Das hier ist der zweite Teil. Falls ihr den ersten also noch nicht gehört habt, holt das auf jeden Fall nach, sonst wisst ihr gleich gar nicht, was überhaupt Phase ist. Und seid schon mal gewarnt, ich glaube, aus emotionaler Sicht, ich weiß ja, es gibt super viele Michael Jackson-Fans da draußen, für die das wirklich ein zutiefst emotionales und ja schmerzbehaftetes Thema ist. Und ich glaube, für all diese Leute wird die heutige Folge sehr, sehr schwer. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon häufiger, dass uns, dass es manchmal schwer zu ertragen ist. Und das wird heute sicherlich nicht anders sein.
Ich ahne Schlimmes.
Ja. Und was ich dich noch fragen wollte, Pia, das hatte ich in der letzten Folge gar nicht mehr gemacht. Und zwar, kannst du dich noch erinnern, wann dich die Nachricht zu Michael Jacksons Tod erreicht hat und was du da gerade gemacht hast? Also das ist ja gefühlt genauso einschlägig, wie als, die Nachricht von 9/11 um die Welt ging.
Ja, ganz genau kann ich mich daran erinnern. Habe ich das nicht in der letzten Folge erzählt oder haben wir danach darüber geredet?
Ich glaube, wir haben danach darüber geredet. Weil
irgendwann
ich
hab oder irgendwann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon mal darüber geredet.
Weil die letzte Folge habe ich ungelogen ungefähr 12 Mal gehört aus Gründen und ich meine, da war es nicht drin.
Okay, also ich kann das ganz genau sagen, weil ich nämlich genau an dem Tag, an Michael Jacksons Todestag, bin ich von zu Hause ausgezogen. Und da war ich mit meiner besten Freundin, die auch heute noch meine beste Freundin ist, bei mir zu Hause in der neuen Wohnung und hatte quasi sie als seelische Unterstützerin dabei in meiner ersten Nacht in der Wohnung. Mhm. Und da kamen dann abends die News im Fernsehen.
Okay, und,
es fiel natürlich jetzt auch noch, ich kann jetzt nicht sagen, ob das für alle gilt, wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das einen ähnlichen Impact hatte auf viele Menschen wie eben historische Ereignisse wie 9/11 oder so. Aber es fiel eben für mich persönlich natürlich auch mit einem Tag zusammen, der für mich eine große Tragweite hatte.
Mhm.
So, und
jetzt, wo du das so erzählst, denke ich mir so, das habe ich safe schon gehört. War das in der letzten Folge? Doppelt sich das gerade? Vielleicht muss ich noch ein 13. Mal nachhören. Aber haben auf jeden Fall kürzlich drüber gesprochen in irgendeiner Folge. Oder auch so vielleicht einfach privat.
Ja, genau. Aber irgendwie, also ich dachte auch, ich hätte dir das irgendwann schon mal erzählt.
Hast
aber
du auch?
Ja, also ich meine, es sind ja jetzt 30 Sekunden, die kann man auch durchaus überspringen für den Fall, dass es eben doch drin war oder so. Und wie war das bei dir?
Das ist das Ding. Ich kann mich so gar nicht dran erinnern.
Aha.
Ich frage mich, also warte mal, 2009, da war ich eigentlich schon alt genug, und als dass ich mich dran erinnern könnte. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich persönlich ja nie, Michael Jackson Fan war.
Mhm.
ich hatte da nicht allzu viele Berührungspunkte. Klar, ich wusste, wer das ist, jeder wusste, wer das ist, aber hatte da jetzt keine, war da jetzt eben, ich hatte diese emotionale Verbindung irgendwie nicht. Deswegen war das für mich wahrscheinlich damals gar nicht so einschneidend. Wirklich erstmals intensiv mit Michael Jackson befasst habe ich mich 2022, als wir die so den ersten Folgenkomplex dazu gemacht haben.
Denkst du, dass es, also und das ist vielleicht auch eine Frage an unsere Hörerherzchen, dass es auch damit zusammenhängt, wie alt man ist und in welcher Generation man sozialisiert wurde? Weil Michael Jackson, also so, der war eben irgendwie, ich kann es gar nicht einordnen, wann war denn Jackson 5? Wann war, jetzt müssten wir nochmal in die alten Folgen reinhören, hier auch nochmal eine große Empfehlung dafür. Denise hatte damals Michael Jacksons Leben und die Vorwürfe der sexuellen Gewalt an Kindern untersucht in einer fünfteiligen, am Ende fünfteiligen Reihe vor 4 Jahren. Und genau, ich hatte mich, also ich kann es jetzt nicht genau rekonstruieren, aber ich weiß halt, dass Michael Jackson natürlich im Leben unserer Eltern und älteren Geschwister, however, sicherlich noch eine größere Rolle spielte. Und jetzt frage ich mich gerade, ob zum Beispiel die Gen Z, die eben ja noch dann deutlich nach uns auf die Welt kam und so weiter, die haben ja sicherlich keine Erinnerung daran und auch weniger Beziehung zu Michael Jackson vielleicht.
Das denke ich. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch eine Generationsfrage und ich merke auch immer wieder, dass, sage ich mal, Personen, die ein paar Jahre vor mir geboren wurden, auf jeden Fall auch schon meistens stärkere Bezüge haben, weil sie wahrscheinlich Michael Jacksons Schaffen viel mehr mitbekommen haben. Also in den Jahren, wo ich das quasi hätte mitbekommen können, hat Michael Jackson ja schon gar nichts mehr wirklich groß aktiv gemacht bis zu dieser This Is It Tour. Das war ja nicht umsonst
halt
als
Ding,
Comeback bekannt, wenn auch als Abschlusskonzertreihe. Deswegen, also so die großen Welttourneen und so seine großen Hits, die habe ich so am Rande mitbekommen. Ich weiß, dass ich als kleines Kind den Earth-Song ganz toll fand. Aber
der
da war ich
ja
halt
auch toll.
Wirklich
den finde ich auch immer noch toll.
Ja, da war ich nur wirklich, wirklich noch klein.
Ja.
Na gut.
Genau, okay, dann rein.
Steigen wir mal ein und gucken, was so die Ermittlungen ergeben haben. Heute wird es vordergründig um die Ermittlungen und dann auch das erste gerichtliche Verfahren gehen. Am 25. Juni 2009 wird Michael Jackson nach anhaltenden Wiederbelebungsmaßnahmen und nachdem alle notfallmedizinischen Ressourcen erschöpft sind, im UCLA Medical Center von Dr. Cooper offiziell für tot erklärt. Neben diversen Mitarbeitern von Michael finden sich nun auch seine Angehörigen nach und nach im Krankenhaus ein. Seine Kinder, Prince 12 Jahre, Paris 11 und Blanket 7 Jahre, waren ihrem Vater in der Obhut ihrer Nanny und in Begleitung mehrerer Bodyguards ins Krankenhaus gefolgt, wo man sie zunächst mit ihren Aufsichtspersonen in einem separaten Raum der Notaufnahme von dem Trubel rund um ihren Vater abgeschirmt hat. Die Ein- und Ausgänge des Krankenhauses werden derweilen von Fans und Paparazzi belagert, die dem Rettungswagen von Michaels Anwesen aus bis zum Krankenhaus gefolgt waren. Einige hatten sogar versucht, ihre Kameras an die Scheiben des Rettungswagens zu drücken. Auch jetzt wirkt die Situation vor dem UCLA Medical Center unkontrolliert und angespannt. Auch Michaels Mutter, Catherine Jackson, ist inzwischen am Krankenhaus eingetroffen. Was genau passiert ist, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zuvor hatte ihr Ehemann Joe Jackson, Michaels Vater, sie angerufen und von einem Gerücht erzählt, das ihn telefonisch von einem der Fans erreicht habe, die Tag und Nacht vor Michaels Haus kampieren. Man habe gesehen, wie jemand auf einer Trage aus Michaels Haus gebracht wurde, vollständig zugedeckt. Doch Catherine wollte davon zunächst überhaupt nichts hören. Sie wurde sogar wütend. Gleichzeitig überkam sie eine überwältigende Angst. »Joe, das muss nicht Michael gewesen sein. Warum tust du mir das an?« erinnert sie sich später an ihre Reaktion. Als sie schließlich einen weiteren Anruf mit der Aufforderung, ins UCLA Medical Center zu kommen, erhielt, ging die besorgte Mutter zunächst davon aus, dass ihr Sohn krank sei. Im Krankenhaus angekommen, trifft sie auf einige von Michaels Mitarbeitern, die ebenfalls zugegen sind. Doch von Michael fehlt jede Spur. Stattdessen sieht sie erstmals einen Mann, den sie zu diesem Zeitpunkt noch nie in Michaels Gegenwart gesehen hat. Unruhig läuft er auf dem sterilen Krankenhausflur auf und ab. Catherine beobachtet ihn für eine Weile, fragt sich, wer er ist. Während sie mit ihrem Neffen Trent Jackson spricht, der sie ins Krankenhaus begleitet hat, nähert sich Frank DiLeo, Michaels Manager. »Das ist Dr. Murray«, beantwortet er Catherines Frage, die sie just in diesem Augenblick laut gegenüber Trent ausgesprochen hat. Ein Namen, den sie bis dato noch nie gehört hat. Noch ahnt sie nicht, welche tragende Rolle dieser unbekannte Mann in den letzten Stunden des Lebens ihres Sohnes spielte. Noch immer weiß Catherine nicht, was mit Michael geschehen ist. Immer wieder fordert sie, wo ist Michael, ich möchte ihn sehen. Doch niemand gibt ihr eine klare Antwort. Stattdessen blickt sie in ratlose Gesichter. Schließlich bringt man sie in einen separaten Raum und lässt sie warten. Rückblickend wird Catherine über diese quälenden Minuten sagen, dass sie den Eindruck hatte, dass sich die anderen Anwesenden hinter ihrem Rücken berieten, wer ihr sagen soll, was alle anderen längst schon wussten. Schließlich kommt Frank DiLeo zu ihr. Michael, erklärt er zunächst, habe eine Reaktion gehabt. Catherine versteht nicht. Was für eine Reaktion? Nun, wie geht es ihm, will sie wissen. Doch niemand antwortet. Wieder sehen die Menschen im Raum einander nur schweigend an. Also stellt sie die einzige Frage, die in diesem Moment noch wichtig ist. Hat er es geschafft? Hat er es geschafft? Nein, entgegnet Frank DiLeo. Was unmittelbar danach geschieht, beschreibt Catherine später mit den Worten: Alles wurde dunkel. Ich hörte nur noch Schreie. Etwa zur selben Zeit werden auch Michaels Kinder ein paar Räume weiter darüber informiert, dass ihr Daddy nicht zurückkommen wird. Nach Conrad Murrays späterer Aussage gegenüber der Polizei ist er gemeinsam mit Michaels persönlichem Assistenten und Manager dabei, als die drei vom Tod ihres Vaters erfahren. Die Kinder beginnen unkontrolliert zu weinen. Murray habe versucht, sie zu trösten und sie in den Arm genommen. Besonders Paris scheint die Nachricht kaum begreifen zu können. Die Elfjährige schreit, blickt nach oben zur Decke und wiederholt immer wieder: Daddy, ich will mit dir gehen. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich gehe mit dir. Fortwährend spricht sie darüber, dass sie am nächsten Morgen aufwachen und ihren Vater nicht mehr sehen wird. Sie wolle kein Waisenkind sein, sagt sie. Dann habe sie eine Frage an Murray gerichtet, auf die es in diesem Moment vermutlich keine Antwort gibt, die einem elfjährigen Mädchen genügen könnte. Er habe doch schon so viele Menschen gerettet, sagt sie. Menschen mit Herzinfarkten. Warum konnte er dann ihren Vater nicht retten? Murray habe daraufhin entgegnet, er habe sein Bestes versucht. Kurz darauf werden Prince, Paris und Blanket zu ihrer Großmutter gebracht. Bis zu diesem Moment hat Catherine die Kinder im Krankenhaus noch nicht gesehen. Zwei Krankenschwestern befinden sich mit ihr im Raum, als die drei hereinkommen. Die Kinder schluchzen noch immer ohne Unterlass. Schließlich äußert Paris den Wunsch, ihren Vater noch ein letztes Mal zu sehen. Murray habe sich daraufhin an die Ärzte der Notaufnahme gewandt und darum gebeten, Michaels Körper so vorzubereiten, dass seine Kinder sich von ihm verabschieden können. Die Ärzte kommen dieser Bitte nach, auch wenn sie aus rechtlichen Gründen keine großen Veränderungen an Michaels Körper vornehmen dürfen. Die Spuren der vergeblichen Reanimationsversuche sind nicht zu übersehen. Ein Beatmungsschlauch im Mund, ein zentraler Venenkatheter am Hals, eine intraaortale Ballonpumpe, die im Notfall durch eine Arterie in der Leiste eingesetzt wird. All diese Zeugnisse ergriffener medizinischer Maßnahmen könnten zu einem späteren Zeitpunkt noch eine tragende Rolle spielen. Und dennoch sollen Prince, Paris und Blanket die Möglichkeit bekommen, sich von ihrem Vater zu verabschieden. Mutter Catherine bringt es jedoch nicht über sich, Michael noch einmal zu sehen, während die Kinder unentwegt zu ihm gehen und wieder zurückkommen, nur um dann wieder kehrt zu machen. Irgendwann trifft auch Michaels Schwester LaToya am UCLA Medical Center ein. Als Catherine sie fragt, was die Kinder bei Michael tun, antwortet sie: Sie umarmen ihren Daddy und weinen. Am frühen Abend holt die Familie schließlich jener unabwendbare Moment ein, den Trauernde am liebsten bis in alle Ewigkeit hinauszögern würden. Es heißt Abschied nehmen. Dieses Mal endgültig. Ein letztes Lebewohl. Stunden sind vergangen, doch nun werden die Angehörigen gebeten, das Krankenhaus zu verlassen. Catherine nimmt Prince, Paris und Blanket vorerst mit zu sich nach Havenhurst. Gemeinsam gehen sie durch die Garage zu den wartenden Autos. Paris blickt zu ihrer Großmutter auf. »Grandma, wo gehen wir jetzt hin?« Catherine antwortet, »Du kommst mit Oma nach Hause.« Im Hintergrund wurde längst eine routinemäßige Kaskade in Gang gesetzt, wie es bei Todesfällen ohne erkennbare Ursache immer der Fall ist. Polizei und Rechtsmedizin wurden verständigt. Da es sich bei Michael Jackson um eine Person von außerordentlich hohem öffentlichen Interesse handelt, werden gleich drei Ermittler des LAPD mit dem Fall betraut. Detective Orlando Martinez, Detective Scott Smith und Detective Dan Myers. Aufgrund der aktuellen Sachlage gehen die drei Männer zunächst von einer gewöhnlichen Todesermittlung aus, bei der es vor allem zu klären gilt, ob Michael Jackson eines natürlichen Todes gestorben ist oder ob ein Unfall zu seinem Tod geführt hat. Auf dem Todesschein steht lediglich Herzstillstand. An ein Verbrechen glaubt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Nicht zuletzt, weil Dr. Conrad Murray gegenüber Michaels Personal, den Rettungskräften und den Ärzten im Krankenhaus verschwiegen hatte, dass er seinem Patienten von dessen Tod Midazolam und Propofol injiziert hatte. Bislang war nur von 2 Milligramm Lorazepam die Rede. Eine Dosis, die unter normalen Voraussetzungen einen 62 Kilogramm schweren 50-jährigen Mann gewiss nicht umbringt. Bislang vermuten die Ärzte einen Herzinfarkt als Todesursache. Als die drei Detectives gegen 5:30 am UCLA Medical Center eintreffen, hat Murray scheinbar schon das Weite gesucht. Von Michael Jacksons Leibarzt fehlt jede Spur. Auch telefonisch erreichen sie nur die Mailbox. Der einzige Mensch, der Michael in seinen letzten Augenblicken begleitet hatte und bei ihm war, als er starb, ist nun nicht mehr anwesend. Auch Alyssa Fleek, Ermittlerin der Gerichtsmedizin von Los Angeles County, hat derweilen das Krankenhaus erreicht. Nach einer kurzen äußeren Leichenschau vor Ort, aus der sich für die Expertin keine offensichtliche Todesursache ergibt, wird Michaels Leichnam mit einem Hubschrauber des LA Sheriff's Department in die Rechtsmedizin geflogen. Detective Smith vom LAPD begleitet den Transport. Somit trennt sich hier sein Weg von dem seiner Kollegen, die sich genau wie Alyssa Fleek zu Michaels Anwesen begeben. Als sie sich dem Grundstück nähern, ist auf den Straßen, die zu seinem Haus führen, nahezu kein Durchkommen mehr. Noch wenige Stunden zuvor war der North Carrollwood Drive eine abgeschirmte Wohnstraße in Bel Air gewesen. Jetzt säumen Übertragungswagen die Umgebung. Reporter, Fotografen und Fans haben sich vor dem Anwesen versammelt. Die Nachricht von Michael Jacksons Tod hat längst die Welt erreicht. Blumen werden vor dem Grundstück niedergelegt, während hinter den Toren Ermittler damit beginnen, die letzten Stunden von Michaels Leben zu rekonstruieren. Wie so oft, wenn es um Michael Jackson geht, war die Informationskette auch am 25. Juni 2009 von bemerkenswerter Geschwindigkeit und erstaunlicher Akkuratesse. Bereits eine Stunde, nachdem der Notruf von Alberto Alvarez abgesetzt wurde, berichtete das Nachrichtenportal TMZ über einen Rettungseinsatz im Anwesen des King of Pop. Die Schlagzeile lautete sinngemäß, Michael Jackson sei nach einem Herzstillstand in ein Krankenhaus gebracht worden. Sanitäter hätten Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt und sein Zustand sähe ernst aus. Dann, wenig später, um 14.44 Uhr, nur 18 Minuten, nachdem man Michael für tot erklärt hatte, titelte die Zeitung »Michael Jackson ist tot«. Wenige Stunden später tritt Jermaine Jackson noch im Krankenhaus vor die zahlreichen Kameras und hält eine kurze Pressekonferenz ab, um die Öffentlichkeit und die Medien offiziell über den Tod seines Bruders zu informieren.
This is hard. My brother... The legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. However, The cause of his death is unknown until results of the autopsy are known. His personal physician, who was with him at the time, attempted to resuscitate my brother. And as did the paramedics who transported him to Ronald Reagan UCLA Medical Center. Upon arriving at the hospital at approximately 1:14 p.m., a team of doctors, including emergency physicians and cardiologists, attempted to resuscitate him for a period of more than 1 hour, and they were unsuccessful. Our family requests that the media please respect our privacy during this tough time. And may Allah be with you, Michael, always. Love you.
Thank you very much.
Seitdem herrscht nahezu überall auf der Welt ein Ausnahmezustand. Das laufende Fernsehprogramm wird unterbrochen. Nachrichtenportale senden ununterbrochen Live-Updates und Zuschauer aus aller Welt halten zu Hause den Atem an. Damit die Ermittelnden ihre Arbeit machen können, muss das ganze Gelände um den 100 North Carrollwood Drive großflächig abgesperrt werden. Der Haupteingang führt die Ermittler zunächst in einen weitläufigen, beinahe pompösen Eingangsbereich. Links im Flur erhebt sich eine massive, kunstvoll verzierte Holztreppe, die hinauf in das erste Obergeschoss führt. Oben angekommen liegt direkt links von ihnen jener Raum, in dem Michael Jackson in den vergangenen Wochen regelmäßig von Dr. Conrad Murray behandelt wurde und in dem er ihn wenige Stunden zuvor regungslos aufgefunden hatte. Gleich gegenüber befindet sich ein weiterer Raum. Die Tür ist zunächst verschlossen. Dahinter verbirgt sich Michaels eigentliches privates Schlafzimmer. Als die Ermittler diesen Raum betreten, bietet sich ihnen ein völlig anderes Bild als vom ansonsten an Fotos aus einem Einrichtungskatalog erinnernden, penibel aufgeräumten Rest des Hauses. Michaels eigentliches Schlafzimmer wirkt persönlich, bewohnt und ausgesprochen unordentlich, fast wie das Zimmer eines rebellierenden Teenagers. Auf dem Boden stapeln sich Bücher, CDs und DVDs, auf dem Bett liegen einzelne Kleidungsstücke. Die Vorhänge vor den Fenstern sind vollständig zugezogen und im Kamin brennt trotz der sommerlichen Temperaturen ein kräftiges Feuer. Im gesamten Zimmer herrscht dadurch eine beinahe erdrückende Hitze. Zwischen all den persönlichen Gegenständen fällt den Ermittlern ein ungewöhnliches Detail auf, das tief blicken lässt. Überall im Raum kleben handgeschriebene Zettel. An Spiegeln, Türen und anderen Stellen hat Michael sich scheinbar kleine Botschaften und Affirmationen hinterlassen. Auf einem steht: Ich bin dankbar, dass ich ein Magnet für Wunder bin. Ein anderer trägt die Worte: Love, no violence ever. Liebe, niemals Gewalt. An einer Tür findet sich eine ähnliche Botschaft: Discipline with love, no violence ever. Disziplin mit Liebe, niemals Gewalt. An anderer Stelle wird der Gedanke noch konkreter formuliert. Liebe statt Gewalt, weder körperlich noch verbal, heißt es dort. Diese kurzen Botschaften an ihn selbst wirken in einem Raum voller persönlicher Gegenstände bemerkenswert intim. Sie lesen sich beinahe wie Grundsätze, die Michael sich selbst immer wieder vor Augen führen wollte. Vielleicht, weil er selbst in seiner Vergangenheit so viel Gewalt erfahren hatte, insbesondere im Zusammenhang mit Disziplin. Ob die kleinen Affirmationen unmittelbar mit seinen eigenen Kindheitserfahrungen oder seinem Verhältnis zu seinem Vater Joe zusammenhängen, geben sie natürlich nicht preis. Aber angesichts dessen, wie offen Michael später über körperliche Bestrafungen und die Angst vor seinem Vater gesprochen hat, liegt eine solche Assoziation natürlich nahe. Zudem gewähren die Botschaften, so empfinden es die Ermittler, zutiefst persönliche Einblicke in den Geist eines Mannes, auf dem man sonst nur aus der Ferne oder durch einen Bildschirm einen Blick erhaschen konnte. Dennoch bleibt die genaue Bedeutung der Niederschriften eine Frage der Interpretation, die an einem potenziellen Tatort natürlich fehl am Platz ist. Die Ermittler müssen das, was sie sehen, unvoreingenommen beurteilen, ganz gleich, wer der Verstorbene ist und was ihn zu Lebzeiten umgetrieben hat, Denn vor dem Tod und dem Gesetz sind wir alle gleich, heißt es. Gleich an das Schlafzimmer angrenzend befindet sich ein Ankleidezimmer. Doch scheint dieses zunächst unauffällig und für die Ermittlungen nicht weiter von Relevanz. Gleich gegenüber von Michaels persönlichem Schlafzimmer liegt jener Raum, in dem er die vergangenen Wochen Nacht für Nacht von Dr. Conrad Murray behandelt wurde und in dem er an diesem Morgen verstorben ist. Auf den ersten Blick erinnert die Szenerie allerdings nur wenig an ein Behandlungszimmer. Eigentlich sieht auch dieser Raum aus wie ein gewöhnliches, wenn auch großzügig eingerichtetes Schlafzimmer. Ein Queen-Size-Bett steht im Mittelpunkt, daneben mehrere kleine Beistelltische und ein paar Stühle, eine Kommode, ein Fernseher und ein weiterer großer, begehbarer Kleiderschrank. Der Raum wirkt zwar aufgeräumter als Michaels eigentliches Schlafzimmer, doch so wirklich klinisch ist hier nichts. Die Laken auf dem Bett sind zerwühlt. Allem Anschein nach hat Michael auf der linken Seite gelegen. Auf dem Bett und in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich verschiedene persönliche Gegenstände. Ein Laptop, Bücher, eine CD, ein Abspielgerät und mehrere Brillen. Überall im Raum stehen außerdem große Pappaufsteller mit den Gesichtern lachender Babys, fast wie Werbeplakate. Sweet Baby, zu Deutsch süßes Baby, steht auf einem der Pappschilder in großen Lettern geschrieben. Zugegeben, auch für die erfahrenen Ermittler ist das ein ungewöhnlicher Anblick. Im Kopf von Detective Orlando Martinez ruft dieses Detail, wie sollte es im Fall von Michael Jackson auch anders sein, für einen Moment eine vollkommen andere Assoziation hervor. Die schweren Vorwürfe, die Jahre zuvor gegen den Popstar erhoben worden waren, sind natürlich auch ihm bekannt. Damals hatte man Michaels Wohnräume, seine technischen Endgeräte sowie seine Büros großflächig durchsucht. Doch konnten keine belastenden Beweise gefunden werden, was schließlich darin mündete, dass eine Jury Michael Jackson in allen Anklagepunkten freisprach. Doch macht ihn das in den Augen vieler Menschen noch lange nicht zu einem Unschuldigen. Der Verdacht und die Vorwürfe halten sich bis heute hartnäckig. Mit den schweren Missbrauchsvorwürfen im Hinterkopf weckt Martinez für einen Augenblick ab, ob er den Laptop sicherstellen soll, damit dieser genauer untersucht werden kann. Doch dafür ist er nicht hier. Offiziell besteht seine Aufgabe an diesem Abend nicht darin, Michael Jacksons gesamtes Leben neu zu bewerten oder alten Verdachtsmomenten nachzugehen. Er und seine Kollegen sollen herausfinden, warum ein 50-jähriger Mann wenige Stunden zuvor in diesem Zimmer aufgehört hatte zu atmen und ob jemand für diesen Tod verantwortlich ist. Gerade bei einem Menschen, über den fast jeder bereits eine Meinung hat, sei diese Trennung entscheidend, sagt er später in einem Interview. Für die Ermittler darf es in diesem Moment keine Rolle spielen, dass der Tote Michael Jackson ist. Keine Schlagzeilen, keine Gerüchte und keine Skandale. Nur das, was sich in diesem Raum tatsächlich belegen lässt, ist von Bedeutung. Also lässt Martinez den Laptop da, wo er ist, und widmet sich wieder der Untersuchung seiner Umgebung. Links neben dem Bett stehen zwei kleine Tische und ein beigefarbener Sessel. Nach späteren Angaben jener Platz, an dem Conrad Murray während seiner nächtlichen Behandlungen gesessen haben soll. Unmittelbar daneben steht eine grüne Sauerstoffflasche. Weitere Sauerstofftanks befinden sich ebenfalls im Raum. Auf den Tischen liegen verschreibungspflichtige Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial. Katheter, Einwegnadeln und Alkoholtupfer. Auf dem Boden finden die Ermittler einen Beatmungsbeutel, Latexhandschuhe und einen intravenösen Katheter. Neben dem Bett steht ein Infusionsständer. Daran hängt noch immer ein Beutel Kochsalzlösung, während sich lange Infusionsschläuche um die Stange winden. Auf einem der Nachttische liegt eine 10-Milliliter-Spritze ohne Nadel. Daneben stehen mehrere Medikamentenflaschen. Diazepam, Lorazepam, Flomax, ein nahezu leeres Fläschchen Flumazenil, ein Medikament, mit dem sich die Wirkung bestimmter Benzodiazepine aufheben lässt. In einem Korb entdecken die Ermittler weitere Arzneimittel, Temazepam, Tizanidin, Clonazepam und Trazodon. Dann entdeckt Elissa Flieg unter einem der Nachttische ein kleines Glasfläschchen, 20 Milliliter, fast leer. Auf dem Etikett steht ein Name, der den Fall erstmals in eine ganz andere Richtung lenkt. Deprivan, besser bekannt unter dem Begriff Propofol. Ein hochwirksames intravenöses Anästhetikum, das zur Einleitung und Aufrechterhaltung einer Sedierung bzw. von Narkosen eingesetzt wird. Unter Bedingungen, bei denen Atmung und Kreislauf eines Patienten engmaschig überwacht und im Notfall sofort unterstützt werden können. Ein Medikament, das man im Kontext operativer Zentren und Krankenhäusern erwartet, jedoch nicht in einem heimischen Schlafzimmer. Die Ermittler beginnen sich umzusehen. Da ist ein Infusionsständer, Sauerstoffflaschen, Spritzen, Benzodiazepine, ein Beatmungsbeutel, eine fast leere Flasche Propofol. Doch es fehlt ein vollständiges Patientenmonitoring. Keine Kapnographie, kein EKG, keine Infusionspumpen, mit der sich die Zufuhr eines Medikaments wie Propofol präzise kontrollieren ließe. Bis zu diesem Augenblick könnte Michael Jackson einfach ein Mann gewesen sein, der völlig unerwartet einen Herzstillstand erlitten hatte. Doch nun liegt unter seinem Nachttisch eine beinahe leere Flasche eines Narkosemittels. Sein behandelnder Arzt Conrad Murray hat gegenüber den Rettungskräften sowie den Ärzten im UCLA kein Sterbenswörtchen darüber verloren, seinem Patienten ein solch starkes Medikament verabreicht zu haben. Mit diesem Fund rückt erstmals eine mögliche Todesursache in den Fokus, die nicht natürlichen Ursprungs ist. Was ist also in diesem Zimmer in den letzten Stunden von Michael Jackson passiert? Neben dem Bett finden sich weitere Zeugnisse einer Lebenssituation, die für einen 50-jährigen Mann ohne bekannte schwere Vorerkrankungen zumindest ungewöhnlich erscheint. So steht dort etwa eine zur Hälfte gefüllte Urinflasche, ein Hilfsmittel, wie es etwa verwendet wird, wenn ein Patient das Bett nicht oder nur noch schwer verlassen kann. Zusammen mit den anderen medizinischen Utensilien entsteht ein merkwürdiger Kontrast. Auf der einen Seite haben wir das Bild eines Künstlers, der noch am Vorabend stundenlang für sein großes Comeback probte. Demgegenüber steht das Bild eines Mannes, dessen Alltag offenbar von einer erstaunlich umfangreichen medizinischen Betreuung begleitet wurde, der verschiedene Medikamente einnahm und nun vollkommen unerwartet verstorben ist. Wie also passen diese beiden Bilder zusammen? Der einzige Mann, der diese Frage zuverlässig beantworten könnte, ist scheinbar Dr. Conrad Murray. 24 Stunden nach Michaels Tod unternimmt das LAPD weitere Bemühungen, um mit ihm zu sprechen. Doch gestaltet sich dieses Unterfangen schwerer als gedacht. Schließlich gibt das Police Department sogar über die Presse bekannt, dass die Ermittler nach Dr. Conrad Murray suchen. Parallel beginnt am 26. Juni 2009 um 10 Uhr im Los Angeles County Department of Coroner die Obduktion von Michael Jacksons Leichnam. Durchgeführt von Dr. Lakshmanan Satish Vagiswaran im Beisein von Detective Scott Smith, der Robbery and Homicide Division des LAPD. Mehr als 5 Stunden dauert die Obduktion der Leiche. Für Scott ein surrealer Moment, wenn er sich bewusst macht, wer da vor ihm auf dem kalten Metalltisch liegt. Erstmals fällt ihm auf, dass Michael, wann immer er in der Öffentlichkeit war, stets Perücken trug. Seine Kopfhaut weist immense Narben auf, die einen natürlichen Haarwuchs unmöglich machen. Eine Beobachtung, die sein Verständnis von Michaels Lebensrealität erstmals grundlegend verändert und ihm das Gefühl gibt, dass die Funde aus Michaels privaten Behandlungsraum vielleicht doch in das Gesamtbild des Popstars passen. Die Narben waren seit dem Dreh des Pepsi-Commercials immer da gewesen. Nur hatte man sie schlichtweg nicht gesehen. Genauso wenig wie die schlaflosen Nächte, die Schmerzen und den Leistungsdruck. Schließlich gehört auch das zur Berufsbeschreibung einer Ikone. Das perfekte Image, das man sich mit Schweiß, Blut und Tränen hart erkämpft hat, muss aufrechterhalten werden. Und dazu gehört auch, dass die unschönen Aspekte des eigenen Lebens nach Möglichkeit für die Öffentlichkeit einfach ausgeblendet werden. Smith wird klar, dass Michael seit dem Pepsi-Dreh unter starken Schmerzen gelitten haben muss und schlussfolgert, dass die Verbrennungen für Michael vermutlich der Türöffner in die Welt der Schmerzmittel und Sedativa war. Ansonsten liefert die Obduktion zunächst wenig, was den plötzlichen Tod eines 50-jährigen Mannes erklären könnte. Herz, Leber, Nieren und die übrigen großen Organsysteme zeigen keine schwerwiegenden Erkrankungen. Auffälliger sind lediglich einige chronische Veränderungen der Lunge. Die Pathologen beschreiben unter anderem eine ausgeprägte Bronchiolitis, eine multifokale chronische interstitielle Pneumonitis sowie kleinere Vernarbungen des Lungengewebes. Auch entzündliche Veränderungen mit eosinophilen Zellen werden gefunden, also eine Entzündung kleinerer Atemwege, eine chronische Entzündung des Lungengewebes sowie vereinzelte kleine Vernarbungen. Wodurch diese Veränderungen entstanden sind, geht aus den Befunden jedoch nicht eindeutig hervor. Denkbar wären unter anderem vorausgegangene entzündliche oder immunologische Prozesse. Bei Michael war in der Vergangenheit eine Lupuserkrankung beschrieben worden, eine Autoimmunerkrankung, die grundsätzlich auch verschiedene Organe betreffen kann. Ob seine Lungenbefunde damit zusammenhängen, stellt die Gerichtsmedizin jedoch nicht fest. Hinzu kommt, dass Michael am Abend vor seinem Tod gegenüber dem Illusionisten Ed Alonso erwähnt haben soll, unter einer Kehlkopfentzündung zu leiden. Unter den in seinem Umfeld aufgefundenen Medikamenten befand sich außerdem Amoxicillin, ein Antibiotikum, das unter anderem bei bakteriellen Atemwegsinfektionen eingesetzt werden kann. Ob zwischen diesen Umständen und den bei der Obduktion festgestellten chronischen Lungenveränderungen tatsächlich ein Zusammenhang besteht, bleibt allerdings offen. Entscheidend ist, keine dieser Veränderungen wird von den Rechtsmedizinern als Ursache eines Todes gewertet. Alles in allem schien Michael Jackson zum Zeitpunkt seines Todes bei guter Gesundheit zu sein. Doch bedeutet das auch, dass der Rechtsmediziner keinen Grund findet, warum der 50-Jährige am 25. Juni 2009 sterben musste. Während die Rechtsmediziner die anatomischen Befunde auswerten, gehen Blut-, Urin- und Gewebeproben an das toxikologische Labor des Los Angeles County Department of Coroner. Dort beginnt die Suche nach Medikamenten, Drogen und anderen Substanzen, die Michaels plötzlichen Tod erklären könnten. Am darauffolgenden Tag, dem 27.06.2009, klingelt beim LAPD überraschend das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Anwalt, der seinen Mandanten Dr. Conrad Murray vertritt. Und dieser sei nun bereit für eine Befragung. Am 27. Juni 2009 um 16 Uhr sitzt Conrad Murray zusammen mit seinen beiden Anwälten Ed Chernoff und Michael Pena im Luxushotel Ritz-Carlton in Marina del Rey, den Ermittlern des LAPD gegenüber. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in der die Anwesenden einander bekannt machen und noch bevor die erste Frage gestellt wird, interveniert Chernoff. Er will sich vergewissern, dass keine der Informationen, die im Laufe der Befragung ans Licht kommen werden, an die Öffentlichkeit gelangen. »Können wir uns darauf einigen, dass die Presse von all dem hier keinen Wind bekommen wird?«, fragt er. Detective Martinez gibt Entwarnung und versichert, dass das LAPD die Inhalte der Befragung ungeachtet der Ergebnisse des noch ausstehenden toxikologischen Gutachtens nicht veröffentlichen wird. Nur die Rechtsmedizin werde über die Ergebnisse der Befragung informiert werden, in der Hoffnung, dass die durch Murray preisgegebenen Informationen den Rechtsmedizinern dabei helfen, die Todesursache zu ermitteln. Chernoff scheint zufrieden. Und Detective Martinez beginnt, Murrays personenbezogene Daten abzugleichen. Aus dem Transkript der Befragung geht hervor, dass Dr. Conrad Murray bereits wenige Stunden nach Michaels Tod im UCLA Medical Center kurz von Polizeibeamten angesprochen und informell befragt wurde. Diese Beamten waren zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht die zuständigen Ermittler in diesem Fall. Sie waren vor Ort, um angesichts der unübersichtlichen und angespannten Lage die Kollegen des LAPD bei Bedarf zu unterstützen. Bei den wenigen Fragen, die sie Murray stellten, handelte es sich daher nicht um eine formelle polizeiliche Befragung. Die steht ihm als dem Mann, der die letzten Stunden im Leben des King of Pop unmittelbar miterlebt hat, jetzt noch bevor. Murray beginnt seine Schilderung zunächst weit vor jener Nacht, die schließlich im Zentrum der Ermittlungen stehen wird. Denn Murray war keineswegs erst wenige Wochen zuvor in Jacksons Leben getreten. Nach eigener Aussage hat er ihn bereits im Jahr 2006 kennengelernt. Der Kontakt sei damals über einen Mann zustande gekommen, der zum Umfeld des Sängers gehörte und als Security für ihn arbeitete. Gleichzeitig habe es sich bei diesem Mann um den Sohn eines Patienten Murrays gehandelt, der selbst ebenfalls in dessen Praxis behandelt worden sei. Als Michael Jackson sich eines Tages nicht wohlgefühlt habe und einen Arzt sehen wollte, habe dieser Mann Murray empfohlen. Einen besonderen medizinischen Grund dafür, ausgerechnet einen Kardiologen hinzuzuziehen, habe es laut Murray nicht gegeben. Auf die entsprechende Nachfrage der Ermittler erklärt er ausdrücklich, Jackson habe ihn nicht wegen seiner Spezialisierung aufgesucht. Murray bezeichnet sich in dem Gespräch als interventionellen Kardiologen, der darüber hinaus auf Kardiologie und innere Medizin spezialisiert sei. Die erste Behandlung Jacksons habe 2006 stattgefunden. Damals seien Michael und seine Kinder an einer Art grippalem Infekt erkrankt gewesen. Daraus entwickelte sich allerdings zunächst keine dauerhafte Arzt-Patienten-Beziehung. Als die Ermittler Murray fragen, ob er Michael Jackson seit 2006 kontinuierlich betreut habe, widerspricht er sofort. Die Kontakte seien vielmehr sporadisch und mit längeren Unterbrechungen gewesen, stellt er klar. Erst im Frühjahr 2009 änderte sich das grundlegend. Zu diesem Zeitpunkt habe Murray Jackson bereits eine Weile nicht mehr gesehen, als ihn dessen Assistent Michael Amir Williams kontaktierte. Williams habe ihm mitgeteilt, Michael Jackson wolle mit ihm sprechen. Im Zuge dieses Kontakts habe Murray erstmals erfahren, dass Jackson eine Konzertreihe in England plante. Gleichzeitig sei ihm eröffnet worden, dass Michael ihn gern als persönlichen Arzt mitnehmen würde. Murray sollte Teil der Reise sein, Jackson begleiten und während der Konzerte medizinisch für ihn zur Verfügung stehen. Murray behauptet gegenüber den Ermittlern allerdings, darauf nicht sofort zugesagt zu haben. Seine erste Reaktion sei vielmehr gewesen, dass er zunächst mehr über die Bedingungen erfahren müsse. Zu diesem Zeitpunkt habe es nach seiner Darstellung also noch keine feste Vereinbarung gegeben. Offenbar verstand Michael Jackson die Situation jedoch anders. Denn nur kurze Zeit später, Murray spricht von ungefähr einer Stunde, habe Jackson ihn persönlich angerufen. Und Michael sei, so beschreibt er es, geradezu begeistert darüber gewesen, dass sein Arzt ihn auf der Tour begleiten werde. Murray selbst betont an diesem Punkt im Polizeiverhör noch einmal, dass er zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine verbindliche Zusage gemacht habe. Fortlaufend schildert Murray, wie aus dieser zunächst eher vagen Anfrage schließlich eine intensive medizinische Betreuung und, wie er behauptet, enge Freundschaft wurde. In den letzten etwas mehr als 2 Monaten vor Michaels Tod habe Murray ihn nach eigener Darstellung nahezu kontinuierlich betreut. Er war nun nicht mehr nur ein Arzt, den Michael gelegentlich konsultierte. Nun sollte er Michael durch die unmittelbar bevorstehende Konzertserie begleiten und war auf diese Weise in den letzten Monaten von Michaels Leben zu einem beinahe permanenten Bestandteil seines Alltags geworden. Seit Michael Jacksons Tod sind gerade einmal 48 Stunden vergangen. Doch natürlich wird die Ursache für das plötzliche Ableben des King of Pop in den Medien bereits heftig diskutiert. Dabei steht immer wieder die Frage im Fokus, für wen Murray in der Zeit vor Michaels Tod eigentlich gearbeitet hatte. Zu diesem Zeitpunkt kursieren Meldungen, nach denen Murray nicht direkt für Michael, sondern für den Konzertveranstalter AEG tätig gewesen sei. Als die Ermittler Murray mit dieser Darstellung konfrontieren, reagiert er zunächst etwas ausweichend und fragt sinngemäß, wie man dieses Arbeitsverhältnis überhaupt definieren solle. Anschließend gibt er jedoch eine schlüssige und logische Erklärung an. Michael Jackson selbst, sagt Murray, habe ihn darum gebeten, Teil seines Teams zu werden. Michael habe ihm die Beschäftigung angeboten und Murray sei deshalb zunächst davon ausgegangen, dass er selbst auch sein Arbeitgeber sein würde. Erst später habe er dann erfahren, dass die finanzielle Abwicklung anders aussehen sollte. Das Gehalt, das für seine Tätigkeit vereinbart worden war, sollte demnach nicht direkt von Michael Jackson ausgezahlt werden, sondern von AEG übernommen werden. Murray beschreibt die Regelung seines Arbeitsverhältnisses gegenüber den Ermittlern im Grunde so. Michael Jackson habe ihn ausgewählt und beschäftigt. AEG sollte lediglich die Rechnung bezahlen. In diesem ersten Polizeiverhör stellt Murray seine Rolle also sehr deutlich dar. Nicht AEG habe ihn als Arzt für Michael Jackson ausgesucht, sondern Michael selbst. Zu einem späteren Zeitpunkt wird diese Aussage, getätigt am 27. Juni 2009, zu einem zentralen Streitpunkt der späteren juristischen Auseinandersetzungen werden. Doch davon ahnt man bei Murrays Befragung im Ritz-Carlton noch nichts. Als nächstes erkundigen sich die Ermittler, welchen Eindruck der Arzt eigentlich vom allgemeinen Gesundheitszustand seines Patienten hatte. Murrays Antwort fällt durchaus ambivalent aus. Grundsätzlich erklärt er, habe Michael nicht besonders gut gegessen. Er sei sehr dünn gewesen. Was Murray selbst über Michaels körperliche Verfassung sagen kann, basiert seiner Darstellung zufolge lediglich auf einer eher oberflächlichen Untersuchung. Dabei habe er, so Murray, keine größeren körperlichen Auffälligkeiten festgestellt. Bluthochdruck etwa sei ihm bei Michael nicht bekannt gewesen, ebenso wenig andere vergleichbare körperliche Erkrankungen. Nur besitzt diese Einschätzung einen erheblichen Haken. Denn gleichzeitig erklärt Murray, dass er Michaels vollständige Krankengeschichte überhaupt nicht kannte. Er wusste nicht zuverlässig, von welchen anderen Ärzten Michael behandelt wurde. Er wusste nicht zwangsläufig, welche Diagnosen dort gestellt worden waren. Und er zweifelte sogar daran, dass Michael ihm sämtliche gesundheitlichen Probleme überhaupt mitgeteilt hatte. Als einer der Ermittler Murray darauf anspricht, dass man es so verstanden habe, er habe einige Nächte in Michaels Haus verbracht, korrigiert Murray ihn unmittelbar. Nicht einige Nächte, jede Nacht, beziehungsweise nahezu jede. 6 Nächte pro Woche, erklärt Murray. Lediglich sonntags habe er normalerweise frei gehabt, sofern bei Michael nichts Unvorhergesehenes passierte, das seine Anwesenheit erforderlich machte. Für die Ermittler ergibt sich aus dieser Schilderung zunächst ein ungewöhnliches Bild. Ein interventioneller Kardiologe, der nach eigener Aussage keine gravierende Herz-Kreislauf-Erkrankung bei seinem Patienten festgestellt hatte, verbringt dennoch über Wochen hinweg 6 Nächte pro Woche in dessen Haus. Auf die Frage, ob es medizinische Gründe für Murrays nächtliche Anwesenheit gegeben habe oder ob es Michael schlicht ein besseres Gefühl gegeben habe, antwortet Murray zunächst, es sei Michael Jacksons Wunsch gewesen. Erst im weiteren Verlauf der Befragung wird schließlich deutlich, wofür Michael seinen Arzt tatsächlich bei sich haben wollte. Nachdem Michael abends von den Proben nach Hause gekommen war, geduscht und sich umgezogen hatte, folgte offenbar immer wieder dieselbe Routine. Murray kümmerte sich um ihn, unterhielt sich mit ihm und dann, so beschreibt er es den Ermittlern, kam der Punkt, an dem Michael schlafen wollte. Das Problem war nur, er konnte es nicht. He's not able to sleep naturally, also auf natürlichem Wege sei er nicht dazu in der Lage gewesen, einzuschlafen, stellt Dr. Murray klar. Und genau in diesem Problem liege seine wiederkehrende nächtliche Anwesenheit begründet. Schließlich kommen die Ermittler auf die Nacht vom 24. auf den 25. Juni zu sprechen. Murray rekonstruiert den Ablauf aus seiner eigenen Perspektive. Den von ihm geschilderten Zeitstrahl kennen wir bereits. Entscheidend ist an dieser Stelle deshalb weniger jede einzelne Minute, als vielmehr das Bild, das Murray von Michaels Zustand, ihrer nächtlichen Routine und den Räumen zeichnet, in denen diese Behandlung stattgefunden hat. Gegen 0.10 Uhr, so Murray, habe ihn Michaels Assistent Michael Amir Williams angerufen. Michaels Probe sei gerade zu Ende gegangen und Murray solle, wie üblich, im Haus auf ihn warten. Murray habe sich bei diesem Telefonat, wie sonst auch, darüber erkundigt, wie der Tag für Michael verlaufen sei und ob es irgendwelche Probleme gegeben habe. Man habe ihm mitgeteilt, Michael habe zahlreiche Meetings gehabt und nur einen Teil der geplanten Proben absolvieren können. Von einem akuten gesundheitlichen Problem sei jedoch nicht die Rede gewesen. Etwa zwischen 0.50 Uhr und 1 Uhr sei Murray schließlich im Haus angekommen. Michael selbst sei kurz darauf von der Probe zurückgekehrt. Murray wartete zu diesem Zeitpunkt bereits in jenem Raum auf ihn, in dem er ihn für gewöhnlich behandelte. Als Michael dort ankam, habe Murray ihn zunächst gefragt, wie es ihm gehe und wie sein Tag gewesen sei. Die Antwort, an die sich Murray erinnert, klingt erschöpft. Michael habe gesagt, er sei müde und ausgelaugt. Man behandle ihn so, so gibt Murray seine Worte sinngemäß wieder, als wäre er eine Maschine. Nach diesem kurzen Gespräch habe Michael zunächst duschen und sich umziehen wollen. Als er anschließend zurückkehrte, habe Murray ihm wie offenbar schon häufiger eine Creme bzw. Lotion auf den Rücken aufgetragen. Murray beschreibt diese Behandlung im Zusammenhang mit chronischen dermatologischen Problemen. Nach Murrays Verständnis habe Michael auf Sonne empfindlich reagiert, was er mit dessen Vitiligo in Verbindung brachte. Um das Thema zurück auf die Nacht des Geschehens zu bringen, fragt Detective Smith, in welchem Raum Murray Michael behandelt habe. Murray bestätigt, was die Ermittler nach ihrer Durchsuchung am gestrigen Tag bereits geschlussfolgert hatten. Im oberen Stockwerk der Villa gäbe es zwei Räume. Einer davon Michaels eigentliches privates Schlafzimmer, das für Murray und jeden anderen laut seiner Aussage tabu gewesen sei. Nach seiner Darstellung habe Michael generell nur sehr ungern andere Menschen in diesen Raum gelassen. Er habe ihm erklärt, dass in der Vergangenheit Dinge aus seinen Zimmern verschwunden seien und er deshalb Menschen misstraue, die sich dort unbeaufsichtigt aufhielten. Selbst die Reinigungskräfte hätten dieses private Schlafzimmer nicht betreten dürfen. Murray behauptet gegenüber den Ermittlern, er selbst habe diese Regel akzeptiert und sei niemals dort hineingegangen. Der zweite Raum auf der anderen Seite des Flures wiederum war der Ort, an dem Murray seinen Patienten regelmäßig behandelte. So auch in der Nacht auf den 25. Juni 2009. Außer ihm selbst sei in jener Nacht sonst niemand bei Michael gewesen. Murray schildert die nächtliche Routine, die er bereits seit Wochen Nacht für Nacht begleitet hatte. Michael wollte schlafen, also legte Murray ihm einen intravenösen Zugang am Bein. Die laufende Kochsalzinfusion, erklärt er den Ermittlern, habe zunächst lediglich der Flüssigkeitszufuhr gedient. Michael habe durch die körperlich anstrengenden Proben viel Flüssigkeit verloren und sei deshalb regelmäßig hydriert worden. Nach Murrays Darstellung beginnt die Nacht zunächst mit 10 Milligramm Valium, die Michael oral einnimmt. Als das nicht ausreicht, folgt intravenös verabreichtes Lorazepam, 2 Milligramm, langsam über einen Port in der Infusionsleitung injiziert. Murray beschreibt den Ermittlern auffallend detailliert, wie sorgfältig er dabei vorgegangen sei. Er habe die Kochsalzinfusion kurz unterbrochen, das Medikament über einen Zeitraum von 2 bis 3 Minuten langsam injiziert und die Leitung anschließend wieder geöffnet. Dann habe er gewartet. Doch Michael blieb wach. Mehr als eine Stunde später habe Murray deshalb zu einem anderen Wirkstoff gegriffen und weitere 2 Milligramm Midazolam verabreicht. Auch hier betont Murray, zunächst ausreichend lange auf die Wirkung des vorherigen Medikaments gewartet zu haben. Irgendwann in den frühen Morgenstunden schien die Kombination schließlich zumindest kurz Wirkung zu zeigen. Murray habe das Licht angepasst, die Musik leiser gestellt und versucht, eine möglichst ruhige Umgebung zu schaffen. Gegen 3.20 Uhr oder 3.30 Uhr sei Michael nach 20 Minuten Meditation tatsächlich eingeschlafen, allerdings nur für wenige Minuten. Je später es wurde, desto deutlicher veränderte sich auch Michaels Stimmung in Murrays Erzählung. Er sei unruhig gewesen, habe sich im Bett umhergewälzt und einfach nicht zur Ruhe gefunden. Vor allem aber habe sich seine Sorge zunehmend auf den bevorstehenden Arbeitstag und die Konzertproduktion gerichtet. Michael, so erinnert sich Murray, habe ihm immer wieder erklärt, dass er ohne Schlaf nicht funktionieren könne. Wenn er jetzt nicht schlafe, könne er nicht proben. Wenn er nicht probe, gerate die Produktion weiter in Verzug. Und wenn die Show nicht rechtzeitig fertig werde, würden am Ende seine Fans enttäuscht. Ein enormer Druck lastete auf dem Künstler. Michaels Schlaflosigkeit stellt sich also nicht mehr nur als körperliches Problem dar. Schlaf scheint inzwischen zur Voraussetzung dafür geworden zu sein, überhaupt noch funktionieren zu können. Und die Tatsache, dass er trotz der Medikamente nicht eintritt, verstärkt wiederum die Angst vor dem nächsten Tag. Murray versucht weiter, den Schlaf, den Michael so dringend benötigt, medizinisch herbeizuführen. Gegen 5 Uhr habe er erneut 2 Milligramm Lorazepam gegeben, später noch einmal Midazolam. Doch auch diese Medikamente hätten nicht den gewünschten Effekt gehabt. Michael bleibt nach Murrays Worten wide awake, also hellwach. Inzwischen war es Morgen geworden. Valium, Lorazepam und Midazolam haben Michael nach Murrays eigener Darstellung keinen länger anhaltenden Schlaf verschafft und Michaels Sorge wuchs. Schließlich verkündete er, dass man die Proben absagen müsse. Dann habe Michael nach seiner Milch verlangt. Die Ermittler verstehen nicht. Milch? Fragt Martinez. Heiße oder warme Milch oder? Ergänzt Detective Smith gleichermaßen verwirrt. Mit dieser Milch, erklärt Murray den Ermittlern, habe Michael Propofol gemeint. Das milchig-weiße Narkosemittel, das auch unter dem Handelsnamen Deprivan bekannt ist. Nach Murrays Darstellung war Michael mit Propofol ausgesprochen vertraut. Er habe den Wirkstoff nicht nur beim Namen gekannt, sondern auch genau gewusst, welche Wirkung er bei ihm hatte. Propofol brachte ihn schnell in einen Zustand, den er selbst als Schlaf verstand. Diese Vertrautheit habe Murray überrascht. Denn bevor er Michael regelmäßig betreute, habe er nach eigener Aussage nicht gewusst, dass Propofol in dessen Leben überhaupt eine derartig große Rolle spielte. Michael habe ihm erzählt, dass er das Medikament bereits von mehreren anderen Ärzten erhalten habe. Murray geht in seiner Aussage sogar noch weiter. Nach Michaels Darstellung hätten ihm frühere Ärzte teilweise erlaubt, sich das Propofol selbst mit einer Spritze über einen Zugang zu verabreichen. Murray betont allerdings ausdrücklich, dass er das unter seiner Obhut nicht zugelassen habe. Gleichzeitig versucht Murray im Verhör sehr deutlich zu machen, dass er die Behandlung selbst zunehmend kritisch gesehen habe. Er habe Michael immer wieder erklärt, dass Propofol keinen natürlichen Schlaf erzeuge. Was Michael darunter erlebe, sei vielmehr ein künstlich herbeigeführter Zustand. Ein gesunder Mensch könne, so Murrays Argumentation, nicht dauerhaft Nacht für Nacht auf diese Weise schlafen. Sein Ziel sei deshalb gewesen, Michael wieder in einen normalen, physiologischen Schlafrhythmus zurückzuführen. Bemerkenswert ist diese Aussage vor allem deshalb, weil Murray im selben Gespräch offen einräumt, wie regelmäßig er selbst Propofol verabreicht hatte. Auf die Frage, wie häufig Michael das Medikament von ihm bekommen habe, beschreibt Murray praktisch eine tägliche Routine. Über ungefähr 2 Monate hinweg habe er Michael Propofol nahezu jede Nacht verabreicht. Sinngemäß also beinahe 30 Tage im Monat. Propofol war damit nach Murrays eigener Darstellung längst keine Ausnahmebehandlung mehr. Es war fester Bestandteil der nächtlichen Routine geworden. Üblicherweise, erklärt Murray, habe er Michael zunächst ungefähr 50 Milligramm Propofol gegeben. In der Todesnacht dagegen habe er sich bewusst für eine deutlich geringere Menge entschieden. Weil Michael zuvor bereits verschiedene Benzodiazepine erhalten hatte, habe er die Propofol-Dosis reduziert und ihm schließlich nur 25 Milligramm gegeben. Im Rahmen der Befragung präsentiert Murray sein Vorgehen also nicht als Eskalation, sondern im Gegenteil als bewusste Reduktion. Weniger Propofol als gewöhnlich, gerade weil bereits andere sedierende Medikamente im Spiel waren. Weiter behauptet Murray, bereits in den Tagen vor Michaels Tod damit begonnen zu haben, ihn schrittweise vom Propofol zu entwöhnen. In den 3 vorausgegangenen Nächten habe er die Behandlung mit Michaels Kenntnis und Einverständnis langsam verändert. An einem dieser Abende sei es ihm sogar gelungen, Michael mit anderen Sedativa zumindest für eine gewisse Zeit schlafen zu lassen, ganz ohne Propofol. Murray habe das als Hinweis verstanden, dass sein Versuch funktionierte und Michael tatsächlich langsam von dem Medikament weggeführt werden konnte. Besonders auffällig ist jedoch die Wortwahl, die Murray benutzt. Er spricht von einer Dependency, also davon, dass Michael eine Abhängigkeit von dieser Substanz entwickelt haben könnte. Murray sagt, genau davon habe er ihn wegbringen wollen. Gleichzeitig räumt er gegenüber den Ermittlern ein, dass Propofol für eine derart regelmäßige nächtliche Anwendung überhaupt nicht untersucht sei. Nach derzeitigem medizinischen Kenntnisstand besitzt Propofol zwar ein hohes psychisches Abhängigkeitspotenzial, führt jedoch nicht zu einer körperlichen Abhängigkeit. Die Studienlage zu den Auswirkungen von Propofol auf den menschlichen Körper bei täglichem Gebrauch ist jedoch mehr als überschaubar, da das Medikament für diesen Zweck in erster Linie überhaupt nicht geeignet, geschweige denn zugelassen ist. Dennoch habe Michaels Verhalten Murray zumindest zu der Überlegung gebracht, dass er nach dem häufigen Gebrauch Entzugserscheinungen entwickelt haben könnte, wenn das Medikament plötzlich ausblieb. Murray erkennt also an, dass das Schlafenlegen seines Patienten mit Propofol kein geeignetes Mittel war. Darüber habe er Michael nach eigener Aussage auch kontinuierlich aufgeklärt. Da er sich meist uneinsichtig zeigte, vermutlich weil das Bedürfnis nach Schlaf größer zu sein schien als die Vernunft, glaubte Murray sogar die Möglichkeit einer Abhängigkeit zu sehen und dennoch gab er Michael am Morgen des 25. Juni erneut Propofol. An diesem Punkt der Befragung lenkt Murrays Anwalt Ed Chernoff das Gespräch auf andere Ärzte, die Michael vor bzw. neben Murray behandelt hatten. Besonders ausführlich spricht Murray über die Krankenschwester und Ernährungsberaterin Sherilyn Lee. Murray berichtet, Michael habe ihm erzählt, dass Lee ihm intravenöse Infusionen verabreicht habe. Eine Art von ihm so bezeichneten Cocktail, der ihm Energie geben sollte. Was sich genau in diesen Infusionen befunden habe, habe Murray selbst nicht gewusst. Er spekuliert lediglich darüber, dass unter anderem Aminosäuren Bestandteil gewesen sein könnten. Michael habe sich nach diesen Infusionen offenbar besser und energiegeladener gefühlt und sie deshalb wiederholt in Anspruch genommen. Murray verbindet diese Erzählung mit einer medizinischen Auffälligkeit, die ihm bei Michael körperlich aufgefallen war. Seine Venen seien teilweise schwierig zu punktieren gewesen und an Händen und Armen habe es zahlreiche Spuren früherer intravenöser Zugänge gegeben. Murray beschreibt manche Venen sogar als verhärtet bzw. sklerosiert. Für ihn sei das ein Hinweis darauf gewesen, dass Michael schon lange vor seiner eigenen intensiven Betreuung immer wieder intravenös behandelt worden war. Auch Dr. Arnold Klein kommt zur Sprache. Murray sagt, Michael habe Klein zeitweise sehr häufig aufgesucht, nach seiner Erinnerung bis zu 3-mal pro Woche. Was dort genau gemacht oder welche Medikamente verabreicht wurden, habe Michael ihm allerdings nicht zuverlässig erzählt. Murray behauptet zudem, aus Michaels Umfeld gehört zu haben, dass dieser nach manchen Terminen bei Dr. Klein auffällig beeinträchtigt gewirkt habe. Teilweise, so gibt Murray Aussagen anderer wieder, sei Michael danach regelrecht ausgelaugt und abgeschlagen gewesen und habe lange gebraucht, um sich davon wieder zu erholen. Noch konkreter wird seine Aussage in Bezug auf Dr. David Adams, einem Anästhesisten, den Michael nach Murrays Darstellung bereits vor ihm kannte. Murray schildert ein Treffen in seiner eigenen Praxis, bei dem Michael, Adams und er gemeinsam anwesend gewesen seien. Einige Zeit vor Beginn von Murrays regelmäßiger Betreuung, nach seiner Erinnerung im März oder April 2009, habe Michael sich für eine Nacht in Las Vegas aufgehalten und Murray angerufen, weil er erneut nicht schlafen konnte. Murray habe ihm zunächst vorgeschlagen, auf Schlafmittel zurückzugreifen, die er ihm früher bereits verschrieben hatte, etwa Lorazepam oder Restoril. Michael habe jedoch erklärt, nichts davon wirke bei ihm. Auch Medikamente anderer Ärzte, darunter Klein und Metzger, würden ihm nicht helfen. Schließlich habe Michael selbst die Privan, also Propofol, ins Spiel gebracht. Murray habe ihm daraufhin erklärt, dass Propofol kein Medikament sei, das er einfach verfügbar habe oder kurzfristig beschaffen könne. Daraufhin habe Michael von Dr. David Adams erzählt, einem Anästhesisten in Las Vegas, der ihm Propofol nach eigener Aussage bereits mehrfach verabreicht habe. Murray kannte Adams zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Michael habe über seinen Assistenten, Michael Amir Williams, dessen Telefonnummer besorgt und Murray ausdrücklich darum gebeten, ihn von Arzt zu Arzt anzurufen und zu fragen, ob er ihm beim Schlafen helfen könne. In diesem Gespräch habe Adams bestätigt, Michael gut zu kennen und ihn bereits mit Propofol behandelt zu haben. Nach Murrays Erinnerung habe Adams über Michael sogar gesagt, er reagiere gut darauf und liebe dieses Medikament. Zunächst sei vorgesehen gewesen, die Behandlung wie früher in den Räumen eines plastischen Chirurgen bzw. Kosmetologen durchzuführen, dessen Praxis Adams offenbar schon zuvor dafür genutzt hatte. An diesem Sonntag habe der betreffende Arzt seine Räume jedoch nicht öffnen wollen, sofern Michael sich dort nicht gleichzeitig einer kosmetischen Behandlung unterziehe. Deshalb habe Murray schließlich angeboten, seine eigene Praxis zur Verfügung zu stellen. Dort, betont er gegenüber den Ermittlern, habe zumindest die entsprechende Notfall- und Überwachungsausrüstung bereitgestanden. Sauerstoff, ein Crashcard und ein Pulsoximeter. Als Michael dort angekommen sei, habe Adams bereits gewartet. Murray habe die beiden zusammengebracht und sie anschließend allein gelassen. Auf seine Frage, wie lange Michael schlafen solle, habe Adams etwa 5 bis 6 Stunden genannt. Murray sei deshalb erst gegen 19 Uhr wieder in die Praxis zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt, so beschreibt er es, habe Michael eine Propofol-Infusion erhalten und sei an ein Pulsoximeter angeschlossen gewesen. Sauerstoff habe ebenfalls bereitgestanden. Murray erinnert sich außerdem an einen Infusionsbeutel, in dem das Medikament verdünnt gewesen sei. Nach einigen Stunden sei Michael wieder aufgewacht. Murray habe ihn anschließend gefragt, wie er sich fühle, und Michael habe geantwortet, er fühle sich wunderbar, weil er endlich habe schlafen können. Für Murray war dieses Erlebnis rückblickend offenbar vor allem deshalb bedeutsam, weil es ihm zeigte, dass Michaels Propofolgebrauch keineswegs erst mit seiner eigenen, späteren Betreuung begonnen hatte. Michael wusste genau, wen er kontaktieren musste, kannte die Behandlung und hatte mit Adams offenbar schon mehrfach auf diese Weise Schlaf gefunden. Nach Murrays Darstellung war nach diesem Ereignis sogar zwischenzeitlich im Gespräch, David Adams ebenfalls für die geplante Konzertserie zu engagieren. Michael habe argumentiert, dass die anstehenden Arbeitstage teilweise 15 bis 18 Stunden dauern könnten, da er sich erst nach einem derart langem medizinisch herbeigeführten Schlaf nach eigener Aussage wieder gut genug gefühlt habe, um aufzustehen und aufzutreten. Die anderen Ärzte, die ihn bereits auf Tourneen begleitet haben, hätten ihn ebenfalls so lange schlafen lassen. Ein einzelner Arzt könne unmöglich rund um die Uhr für ihn verfügbar sein. Adams wäre damit gewissermaßen als zweiter Arzt neben Murray vorgesehen gewesen. Zu einer solchen Zusammenarbeit kam es letztlich jedoch nicht. Auch weitere Namen fallen im Gespräch. Darunter Dr. Alan Metzger sowie verschiedene andere Ärzte, von denen Murray teilweise nur wusste, dass Michael sie konsultiert hatte. Immer wieder zieht sich dabei dasselbe Motiv durch seine Aussage. Murray behauptet, Michael habe eine lange medizinische Vorgeschichte gehabt, verschiedene Ärzte parallel oder nacheinander aufgesucht und Informationen über deren Behandlungen nicht immer mitgeteilt. Damit zeichnet Murray gegenüber den Ermittlern ein Bild, das für seine eigene Rolle nicht ganz unwichtig ist. Er präsentiert sich als Arzt, der erst relativ spät in ein bereits bestehendes Geflecht aus Behandlungen, Medikamenten und unterschiedlichen medizinischen Ansprechpartnern hineingeraten sei. Gerade im Zusammenhang mit Propofol betont er immer wieder, Michael habe das Medikament lange vor ihm gekannt und bereits von anderen Ärzten erhalten. Das mag erklären, woher Michael seine Vertrautheit mit Propofol hatte. Es ändert allerdings nichts an dem entscheidenden Punkt, dass es in den letzten Wochen von Michaels Leben Murray selbst war, der diese Behandlung nach eigener Aussage beinahe jede Nacht fortsetzte. Am Morgen des 25. Juni 2009, so erzählt Murray weiter, habe Michael schließlich immer wieder auf seine Milch gedrängt. Nach all den zuvor verabreichten Medikamenten habe er sich deshalb zu einem Kompromiss entschlossen. Er würde ihm Propofol geben, allerdings deutlich weniger als gewöhnlich. Gerade genug, damit Michael wenigstens für kurze Zeit schlafen könne und anschließend noch in der Lage sein würde, seinen Tag zu bewältigen. Murray nennt dafür eine Dosis von 25 Milligramm. Er habe das Propofol aus einer Flasche aufgezogen, wegen des typischen Brennens bei der intravenösen Gabe mit Lidocain vermischt und anschließend langsam über etwa 3 bis 5 Minuten injiziert. Murray beschreibt damit keine fortlaufende Propofol-Infusion, sondern eine einzelne kontrollierte Injektion. Auch die anschließende Überwachung beschreibt Murray gegenüber den Ermittlern als kontrolliert. Michael habe Sauerstoff über eine Nasenkanüle erhalten, an seinem Finger habe sich ein Pulsoximeter befunden und Murray habe nach eigener Aussage regelmäßig Atmung, Puls und Sauerstoffsättigung kontrolliert. Die Werte seien stabil gewesen, die Sauerstoffsättigung habe im Bereich der 90er gelegen und Michael habe ruhig gewirkt. Kurz nach der Propofolgabe sei er eingeschlafen. Doch anders als sonst habe Michael dieses Mal nicht geschnarcht, obwohl er dies nach Murrays Erfahrung immer tat, wenn er tief schlief. Dieser Anlass habe Murray jedoch keinen Anlass zur Sorge gegeben. Stattdessen habe er lediglich befürchtet, Michael schlafe nicht tief genug und würde jeden Augenblick wieder aufwachen. Er sei zunächst bei ihm geblieben und habe ihn weiter beobachtet. Doch dann habe er zur Toilette gemusst und gleichzeitig den inzwischen gefüllten Urinbehälter leeren wollen, den Michael während der Nacht benutzt hatte. Michael sei zu diesem Zeitpunkt allein im Bett zurückgeblieben. Laut Murrays eigener Aussage sei er lediglich ungefähr 2 Minuten weg gewesen. Doch als er zurückkam, habe Michael schon nicht mehr geatmet. Spätestens hier beginnt jener Teil einer Geschichte, bei dem sich die Ermittler und später auch die Gerichte immer intensiver mit der Frage beschäftigen müssen, ob sich die Ereignisse tatsächlich so abgespielt haben können, wie Conrad Murray sie an diesem Nachmittag schildert. Murray beschreibt den Körper seines Patienten als noch warm und ohne auffällige Farbveränderung und behauptet, zunächst einen schwachen Puls in der Leiste ertastet zu haben. Auf dem Pulsoximeter habe er zudem eine Herzfrequenz von etwa 122 gesehen. Für Murray habe das bedeutet, dass der Zusammenbruch gerade erst während seiner kurzen Abwesenheit eingetreten sein muss. Er beginnt nach eigener Darstellung sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Dass er die ersten Kompressionen auf dem Bett durchführte, erklärt er damit, dass er Michael allein nicht auf den Boden habe heben können. Die Matratze sei zwar relativ fest gewesen, aber nicht ideal. Deshalb habe er improvisiert, eine Hand unter Michaels Rücken geschoben und mit der anderen von oben komprimiert, um einen festeren Gegendruck zu erzeugen. Auch für den zunächst ausbleibenden Notruf liefert Murray eine Erklärung. Die Festnetztelefone im Haus hätten nicht funktioniert. Anrufe seien nur hausintern möglich gewesen. Davon habe er bereits Wochen zuvor gewusst. Gleichzeitig habe er Michael nicht allein lassen und die Reanimation unterbrechen wollen. Außerdem kannte er nach eigener Aussage zwar die Straße, nicht aber die vollständigen Angaben, die ein 911-Operator möglicherweise verlangen würde. Deshalb griff er mit einer Hand nach seinem Mobiltelefon und rief zunächst Michael Amir Williams an. Er forderte ihn auf, sofort Security in Michaels Zimmer zu schicken, nicht aber selbst 911 zu verständigen. Murray erklärt den Detectives, Williams hätte zunächst wissen wollen, worum es gehe, während er selbst seine Aufmerksamkeit bei seinem Patienten habe halten wollen. Weil weiterhin niemand erschien, der ihm helfen konnte, griff Murray schließlich zum Flumazenil. Er verabreichte 0,2 Milligramm intravenös, um die Wirkung der zuvor gegebenen Benzodiazepine, Lorazepam und Midazolam möglichst aufzuheben. Danach setzte er die Reanimation fort. Erst als noch immer keine Hilfe eintraf, verließ Murray das Zimmer erneut, lief die Treppe hinunter und traf dort auf die Köchin, die er aufforderte, sofort Security zu holen. Kurz darauf kam Alberto Alvarez nach oben. Murray wies ihn an, den Notruf zu wählen. Während Alvarez mit der Leitstelle sprach, reanimierte Murray weiter. Anschließend half Alvarez ihm dabei, Michaels Körper vom Bett auf den Boden zu bewegen, damit die Thoraxkompressionen auf einer harten Unterlage fortgesetzt werden konnten. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurde Michael intubiert und mit einem Beatmungsbeutel ventiliert. Murray beschreibt den Herzrhythmus als PEA, Pulseless Electrical Activity, sprich eine elektrische Aktivität sei auf dem Monitor vorhanden gewesen, ohne dass das Herz einen wirksamen Puls erzeugte. Deshalb, erklärt der Kardiologe den Ermittlern ausdrücklich, sei Michael auch zu keinem Zeitpunkt defibrilliert worden. Bei PEA sei ein Elektroschock nicht angezeigt. Stattdessen hätten die Sanitäter unter anderem Epinephrin und Atropin gegeben. Murray selbst habe zusätzlich Bicarbonat angeregt, weil er infolge der langen Sauerstoffunterversorgung eine Übersäuerung vermutete. Der ursprüngliche venöse Zugang am Bein sei beim Umlagern verloren gegangen, wodurch die Rettungskräfte zunächst Schwierigkeiten gehabt hätten, einen neuen Zugang zu finden. Nach ungefähr 20 Minuten erfolgloser Reanimation habe UCLA nach Murrays Darstellung erwogen, die Maßnahmen einzustellen. Murray habe diesem Entschluss jedoch widersprochen und darum gebeten, ihm die medizinische Verantwortung zu übertragen, damit weiter behandelt und Michael ins Krankenhaus transportiert werden kann. Seine Begründung für diese Entscheidung ist persönlicher Natur. Michael sei sein Freund gewesen, er habe ihn geliebt und immer wieder an dessen drei Kinder denken müssen. Er habe ihm jede noch denkbare Chance geben wollen. Murray fuhr deshalb im Rettungswagen mit ins UCLA Medical Center. Auch dort seien die Wiederbelebungsversuche nach seiner Darstellung noch mindestens eine weitere Stunde fortgesetzt worden. Er beschreibt unter anderem den Versuch einer Ballonpumpe und auffällig schlechte Blutgaswerte mit sehr niedrigen Sauerstoffwerten und einem pH-Wert um 7,2. Weil er keine Erklärung für die schlechte Oxygenierung und die PEA findet, bringt Murray als mögliche Ursache eine massive Lungenembolie ins Spiel. Später verweist er zusätzlich auf entzündete bzw. verhärtete Venen, die er bei Michael beobachtet habe, weshalb ihm ein Blutgerinnsel als Todesursache zumindest denkbar erscheint. Nachdem Michael schließlich für tot erklärt wurde, fragte man Murray, ob er den Totenschein unterschreiben werde. Dies lehnte er ab, denn er kenne die Todesursache nicht. Stattdessen habe er selbst eine Autopsie empfohlen, nach eigener Aussage auch deshalb, weil er wissen wollte, warum sein Patient gestorben war. Ein längerer Teil der Befragung beschäftigt sich anschließend mit den Stunden im Krankenhaus. Murray schildert, wie Catherine Jackson die Nachricht vom Tod ihres Sohnes überbracht wurde und wie er Sozialarbeiter bzw. psychologische Unterstützung für sie und die Kinder organisieren ließ. Gemeinsam mit Frank DiLeo, Michael Amir Williams und einer Sozialarbeiterin sei er zu Prince, Paris und Blanket gegangen, als diese vom Tod ihres Vaters erfuhren. Murray beschreibt, dass er die Kinder getröstet habe und später darum bat, Michaels Körper so herzurichten, dass sie sich von ihm verabschieden konnten. Gegenüber der Familie habe er auf die Frage nach der Todesursache nur antworten können, dass er es nicht wisse, und erneut eine Autopsie empfohlen. Anschließend habe er noch mit Familienmitgliedern, Security, Frank DiLeo und Randy Phillips gesprochen. Als für Jermaine Jackson eine Presseerklärung vorbereitet wurde, sei Murray gebeten worden, den medizinischen Teil zu prüfen. Er habe darauf bestanden, dass nicht einfach ein Herzstillstand als eigentliche Todesursache dargestellt werde. Ein Herzstillstand sei lediglich das Ende des Geschehens. Die zugrunde liegende Ursache könne erst durch eine Autopsie aufgeklärt werden. Auch Medienberichte, nach denen Murray sein Auto am Haus zurückgelassen und sich nach Michaels Tod aus dem Staub gemacht habe, weist er entschieden zurück. Er sei im Rettungswagen bei Michael gewesen und habe deshalb sein Auto gar nicht mitnehmen können. Dass die Polizei ihn später mehrfach nicht erreichte, erklären Murray und sein Anwalt damit, dass seine Mailbox schnell voll gewesen sei und Anwalt Michael Pena ihm geraten habe, das Mobiltelefon zunächst ausgeschaltet zu lassen und nur über ihn zu kommunizieren. Im letzten Teil der Befragung gehen die Ermittler schließlich systematisch Michaels übrige medizinische Vorgeschichte und die bei der Durchsuchung gefundenen Medikamente durch. Murray nennt frühere Behandlungen wegen Atemwegsinfekten bzw. einer Pneumonie, Dehydrierung, eines verletzten Zehs und erheblicher Probleme an Michaels Füßen. Erneut wird deutlich, wie lückenhaft Murrays Kenntnis von Michaels Gesundheitsgeschichte und dessen übrigen Behandlungen war. Bei mehreren Medikamenten, die die Ermittler nennen, sagt er, sie seien ihm unbekannt oder nicht von ihm verschrieben worden. Er wusste nach eigener Aussage zwar von Ärzten wie Arnold Klein und Alan Metzger und hatte deren Name auf Medikamentenflaschen gesehen, Michael habe ihm aber nicht erklärt, was er bei den Medizinern behandeln ließ. Dass im Haus beispielsweise verschreibungspflichtige Augentropfen lagen, überrascht Murray. Er erzählt, Michaels Sehvermögen sei seiner Einschätzung nach so schlecht gewesen, dass er bereits einen Termin bei einem UCLA-Augenarzt organisieren wollte, aus Sorge, Michael könne später auf einer hell beleuchteten Bühne stürzen. Die Detectives sprechen Murray außerdem auf eine kleine Menge Marihuana und zwei leere Zigarettenpackungen an, die in einem Koffer in Michaels privatem Schlafzimmer gefunden worden waren. Murray reagiert überrascht und erklärt, er habe Michael weder als Marihuana-Konsumenten noch als Raucher gekannt. Die Ermittler relativieren den Fund jedoch selbst recht deutlich. Das Marihuana habe offenbar schon sehr lange dort gelegen und sei inzwischen derart alt und zersetzt gewesen, dass sie es zunächst nicht einmal als solches erkannt hätten. Zeitweise hätten sie sogar vermutet, es könne sich um Teerheroin handeln. Erst eine Analyse habe ergeben, dass es sich um stark zerfallenes Marihuana handelte. Auf den Überwachungsvideos von Michaels Anwesen hatten die Ermittler gesehen, dass Murray, als er am Abend des 24. Juni das Haus betrat, eine Tasche mit sich führte, die er später beim Verlassen des Hauses nicht mehr bei sich trug. Auch Michaels Personal bestätigte, dass Murray, wenn er zur Arbeit kam, stets eine Tasche dabei hatte. Als sich die Ermittler nach dem Verbleib dieser Tasche und weiterer Arbeitsmaterialien erkundigen, erklärt Murray, er habe gebrauchte Utensilien für gewöhnlich sofort wieder in seine Tasche gelegt, weil Michael nichts offen im Zimmer habe herumliegen lassen wollen. Insgesamt habe er drei Taschen in einem Schrank bzw. Ankleidebereich des Behandlungszimmers aufbewahrt. Dort habe er sie auch am 25. Juni zurückgelassen. Er gibt an, unmittelbar mit den Rettungskräften ins Krankenhaus gefahren zu sein. Anschließend habe er nicht mehr ins Haus zurückkehren können, um seine Sachen zu holen. Doch auch unter normalen Umständen wären die Taschen dort geblieben, bis er in der folgenden Nacht wieder zu Michael gekommen wäre. Die Frage, ob Murray Michael jemals Demerol gegeben habe, verneint er. Tatsächlich hatten die Ermittler bei ihrer Durchsuchung ebenfalls kein Demerol gefunden. Ein Befund, der sich also mit Murrays Aussage deckt. Und damit endet die Befragung. Wenn man die mehr als 100 Seiten des Transkripts auf seinen Kern reduziert, dann scheint es, als habe Murray durchaus gewusst, was er tat. Auf 150 Seiten liefert er den Ermittlern nicht nur eine Beschreibung der letzten Nacht, sondern für beinahe jede seiner Entscheidungen auch eine zumindest ansatzweise plausible Erklärung. Warum er auf dem Bett reanimierte, warum er nicht augenblicklich 911 wählte, warum er Flumazenil gab, warum er Michael unbedingt weiter reanimieren ließ und weshalb er auf eine Autopsie bestand. Ob seine Entscheidungen medizinisch richtig waren und ob er die Wahrheit sagt, ist damit jedoch noch lange nicht beantwortet. Aber die Befragung zeigt, dass Murray selbst sein Handeln nicht als planlos wahrnahm, sondern als eine Reihe von Entscheidungen, die zumindest für ihn selbst in diesem kritischen Moment eine eigene Logik innehatten. Hallihallo, Zukunfts-Denise hier. Natürlich sind die Befragungen und Ermittlungen mit Murrays Aussage, die wir heute in aller Ausführlichkeit gehört haben, noch nicht komplett abgehandelt. Die Folge ist nur einfach wieder so gottlos lang geworden, dass wir sie in zwei Teile splitten mussten, beziehungsweise in drei. Und um euch einfach mal so ein bisschen mitzunehmen, wie das so abläuft, wenn wir solche sehr ausführlichen Reihen hier im Podcast behandeln, it's a mess. Vorproduzieren wäre schön, ja, ist aber absolut utopisch, mal eine Folge vorzuproduzieren, ja, kein Ding. Aber da das hier ja im Wesentlichen eine One-Woman-Show ist, ist es in einem Tourjahr absolut undenkbar, eine super umfangreiche Folgenrecherche parallel neben dem laufenden Programm durchzuführen. Das heißt, dass die Folgen, die ihr hier zu hören kriegt, wenn ihr sie denn dann direkt nach der Veröffentlichung hört, auch immer ganz, ganz frisch und quasi on-demand produziert sind. Also es ist jetzt gerade, wenn ihr die Folge direkt nach der Veröffentlichung hört, es ist gerade Dienstag 16.51 Uhr und ich schätze um 18 Uhr wird sie online gehen. Es ist noch heiß. Die Folge ist noch heiß. Das bedeutet aber auch, dass ich im Vorhinein unmöglich vorhersehen kann, wie viele Teile es letzten Endes denn werden. Denn in dem Moment, in dem wir Part 1 zum Beispiel veröffentlichen, ist der Fall für uns dann ja auch noch gar nicht ausrecherchiert. Das heißt, auch wir wissen Stand jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Und manchmal passiert es sogar, dass Pia und ich, sag ich mal, an einem Montag aufnehmen müssen, weil es terminlich nicht anders passt. Ich es bis dahin aber sicher nicht schaffe, eine Folge komplett fertigzustellen, weil die Veröffentlichung ja dann immer erst am Sonntag wäre, sodass ich dann für die Aufnahme erstmal nur ein grobes Folgengerüst runterschreibe, wo so grob alle wichtigen Informationen drin enthalten sind, damit Pia eben entsprechend gebrieft werden kann, was so los ist im Fall und ja, wir dann anhand dessen einfach schon mal unsere Fallbesprechung aufnehmen können. Und erst dann fange ich dann an, das Ganze ordentlich auszuformulieren und nicht selten kommen dann hier und da auch nochmal Ergänzungen dazu. Vor allem in diesem Fall, weil er einfach so wahnsinnig öffentlich ist, ist es wirklich so, dass mit jeder Quelle, die ich mir angucke und durchlese, kommen gefühlt zwei weitere Quellen, die ich mir dann auch nochmal angucken muss. Und es wird einfach immer, es ist so ein Schneeballeffekt, es wird einfach immer mehr und mehr und mehr Informationen. Und ja, in diesem Fall, also bei dieser jetzigen Folge, waren das einfach noch so viele zusätzliche Ergänzungen und Informationen, die dazugekommen sind, dass wir die Folge, so wie ich sie thematisch geplant hatte, nämlich die Ermittlungen, die Befragung und die Gerichtsverhandlungen von Murray abdeckend, unmöglich so veröffentlichen konnte, weil sie dann einfach mindestens 4 Stunden lang gewesen wäre, weshalb ihr mich jetzt quasseln hört und nicht Pia und Vergangenheits-Denise, die das Abschlussgespräch zu dieser Riesenfolge zwar schon aufgenommen haben, allerdings eben in der Annahme, dass wir Stand jetzt schon die kompletten Ermittlungen sowie Murrays Prozess beleuchtet haben werden. Und ja, das ist gerade einfach noch nicht der Fall, weshalb ich euch dieses Abschlussgespräch jetzt natürlich auch noch nicht an diese Folge anhängen kann. weil es für euch einfach super viel vorwegnehmen würde und nichts würde mehr Sinn machen und ihr könntet überhaupt nicht folgen. Also ich dachte, ich erkläre euch das kurz, auch wenn das, glaube ich, ich glaube, es ist schwierig, dass, ja, das dem zu folgen, wenn man nicht drinsteckt in diesem chaotischen Entstehungsprozess. Ich versuche euch da auf jeden Fall zukünftig auf, oder das mache ich auch gerade, ich versuche euch auf Instagram mitzunehmen und ganz bald auch noch auf YouTube, so ein bisschen behind the scenes mäßig, dann seht ihr den Struggle vielleicht auch. Genau, jetzt wisst ihr auf jeden Fall und könnt ein bisschen nachvollziehen, wie es eigentlich passiert, dass Pia bei solchen Mehrteilern in manchen Folgen dabei ist und dann auf einmal wieder nicht mehr. Der nächste Part zu den weiteren Befragungen und Ermittlungen, der erscheint jetzt am kommenden Sonntag. Den Sonntag darauf hören wir dann die Folge zu Murrays Prozess. Und da hört ihr dann auch unseren Senf zu allem, was wir eben in diesen drei Folgen, von denen ich tatsächlich dachte, utopischerweise, dass es in eine passen würde, erfahren haben. Das heißt für mich aber auch, dass ich jetzt mal hurtig wieder an die Arbeit gehen sollte, damit wir diesen wöchentlichen Upload hier beibehalten können. Wenn auch in gewohnter Manier, nicht immer ganz pünktlich. Und ich hoffe, dass wir uns dann am Sonntag wiederhören mit den weiteren Ermittlungen und vor allem den Ergebnissen aus der Toxikologie. Da wird es dann nämlich nochmal richtig spannend. So viel kann ich schon mal verraten. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.